begrüße unsere Hörerinnen und Hörer zur 24. Folge vom Funkhaus Auerstraße. Margarete hustet mir in die Begrüßung. Entschuldigung. Das ist alles. Wir sind ja live quasi. Das ist Funkhaus Auerstraße vom 30.04.2021. Mein Name ist Sven Bortlisch und ich habe drei Personen heute mir gegenüber. Natürlich wie immer Margarete Wiedelmann. Dann Gabi Habich. Warum sie hier ist, werde ich gleich noch kurz darstellen. Und rechts, wie immer, nicht politisch, sondern nur sitzend.
Darauf lege ich ganz großen Wert.
Mathis Cox. Ja, schon mal ganz grob, das Oberthema der heutigen Sendung wird Bildung sein. Es wird mit Sicherheit wieder Hintergrundgeräusche geben, weil wir müssen ja uns an die Corona-Bedingungen halten und halt tun das natürlich gerne. Sitzen hier mit Maske, mit eingeschalteter Lüftung, diesmal ohne Vogelpark im Hintergrund, weil wir uns heute in der Auerstraße befinden und nicht bei mir zu Hause. Das heißt, kein offenes Fenster, sondern maximal ein Bus. Ja, wir dachten uns, das hat in der letzten Folge schon so gut geklappt. Das heißt, wir führen mal eine neue Kategorie ein, in der wir am Anfang mal kurz zurückblicken. Erstmal auf die letzte Folge zum Thema Flughafen und was so die aktuelle politische Lage, dass es dann auch schon der Name so hergibt. Margarete.
Danke für das Stichwort, lieber Sven. Ja, das Thema Flughafen hat uns in der letzten Podcast-Sendung begleitet und das Thema ist nach wie vor virulent. Wir sind froh, dass wir da aber jetzt deutlich optimistischer in die Zukunft gucken können. Also die Position der SPD-Fraktion und Partei war ja klar. Seit vielen Jahren sprechen wir uns für die Erhaltung des Flughafens aus und haben so einiges an Diskussionen in den letzten Jahrzehnten dazu erlebt. Dass jetzt die neue Koalition, das Schwarz-Grün, auch die Möglichkeit denkt, den Flughafen zu erhalten, ist für uns ein absolutes Plus. Dass diese ursprüngliche Planung der Verwaltung, 6.000 Wohneinheiten auf diesen 140 Hektar zu bauen, ein Flop sein würde, haben ja praktisch alle gleich erkannt und dann umgesteuert. Wir hatten schon im Planungsausschuss einen entsprechenden Antrag, zwei Szenarien durchzuprobieren bei einem Wettbewerb, einmal den Flughafen nach 34 zu erhalten und auch einmal den nicht mehr zu denken. Jetzt haben sich, wie gesagt, hat sich die Mehrheit des Rates dazu entschlossen, eine einstimmige Mehrheit, den Wettbewerb so auszurichten, dass der Flughafen auch nach 2034 bestehen kann. Lassen wir uns überraschen, welche Ergebnisse wir sehen und wir sind ziemlich optimistisch. Ein wichtiges Thema, das hat sich auch bei uns im Gespräch mit den Essener Kollegen herausgestellt, ist natürlich die Finanzierung des Ganzen. Der belastet uns pro Jahr, der belastet die Essener Steuerzahler genauso wie uns. Und deshalb ist das natürlich angesagt, zu überlegen und Ideen zu suchen, wie man das Ganze wirtschaftlich etwas günstiger gestalten kann. Da kam uns die Idee zu überlegen, Photovoltaikanlagen dort zu installieren. Ganz zu Pass, denn das würde natürlich auch eine Einnahme generieren, die Kosten, die das Defizit dezimieren würde. Wir haben einen entsprechenden Antrag unterwegs, der muss jetzt in die Beratungsgänge, der geht jetzt erstmal in den Umweltausschuss. Das ist ein Prüfantrag, nachzuprüfen, ob das auch bei uns am Flughafen möglich wäre, was in Deutschland schon viele Flughäfen in der Regel vergleichbar große oder vergleichbar kleine wie unser Flughafen praktizieren. Aber ich habe auch gehört, dass selbst Düsseldorf im Moment nachdenkt, ob da Freiflächen sind, wo man also Photovoltaikanlagen installiert.
Es lohnt in diesem Zusammenhang mal einen Blick auf Google Maps und den Flughafen Weeze. Dort gibt es massive Photovoltaikanlagen. Und es geht ja auch hier darum, dass man diese im Randbereich des Geländes installiert, sodass der Flugbetrieb weder gestört noch in Zukunft gefährdet ist oder auch die Planung die in Zukunft die Entwicklung des Geländes vorsieht.
Was ja im Grunde super ist, dass man nach Weeze gucken kann.
Genau.
Das heißt, da kann keiner sagen, nee, auf den Flughäfen gehst du etwas nicht.
Genau. Ja, genau. Ja, und wir haben ausdrücklich uns auf Flächen konzentriert, die also nicht genutzt werden. Und ich sag mal laienhaft, das sind ja auch relativ mobile Einrichtungen. Na, die sind ja, ich sag mal, wie ein Zelt erst nur mit dem Boden verbunden, fixiert. Die kann man jederzeit wieder umsetzen. Und darum bin ich da eigentlich zuversichtlich und hoffe, dass ich da eine Mehrheit für findet und wir dann also, wie gesagt, auch die Finanzen etwas besser gestalten.
Bin ich immer gespannt, wie sich die Grünen dazu stellen.
Lassen wir uns überraschen. Mhm.
Das heißt, zusammengefasst, neuer Stadtteil abgewendet, Flughafen vorerst gerettet, ist jetzt ein bisschen viel gesagt, weil es ging ja jetzt erstmal um den Masterplan. Aber auf jeden Fall, die Grünen und die CDU sind mit uns auf einer Linie.
Absolut, so absolut. Und wie gesagt, der gesamte Rat, alle Gruppierungen und Einzelpersonen haben dem zugestimmt. Und ja, ich meine, man lehnt sich immer leicht zurück. Wir haben jetzt 21 und sagt, das sind nur 13 Jahre. Ne? Aber ich kenne da so einen wunderschönen Spruch, wie schnell ist wieder nichts geschehen. Und das könnte da auch greifen. Also, dass da eine Planung ansetzen muss, finde ich, ist also auf jeden Fall notwendig. Da müssen wir gucken, wie es weitergeht.
Wir bleiben am Ball.
Wir bleiben am Ball.
Genauso wie beim nächsten Thema, Stadtteilbibliotheken.
Ja, das ist ja auch ein Thema, was uns seit Wochen, seit dem ursprünglichen Ratsbeschluss, Haushaltsbegleitbeschluss begleitet und auch ziemlich wütend gemacht hat. Denn die Stadtteilbibliotheken sind ein fester Bestandteil nicht nur unserer Bildungslandschaft, sondern haben auch eine gesellschaftliche Funktion erfüllt oder erfüllen sie Gott sei Dank noch. Und das muss erhalten bleiben. Wenn ich also an meinen Wahlkreis Sperldorf denke, da ist die Sperldorfer Stadtteilbücherei ein Zentrum, ein Treffpunkt für Vereine, beispielsweise auch für das Magazin Altena und. Die haben dort ihre Redaktionskonferenzen und wir haben Ausstellungen da. Wir haben mit unserem Momus-Projekt, unserem Sperldorfer Mobilen Museum da Quartier gemacht und den Leuten Einblick verschafft in ihre Vergangenheit und. Und deshalb sind wir gut beraten, uns für die Stadtteilbibliotheken einzusetzen. Dass wir natürlich auch Mitstreiter bekommen haben, freut uns sehr. Beziehungsweise wir als politische Fraktion haben uns ja schon bekannt, indem wir diesen Haushaltsbegleitbeschluss in der Ratssitzung abgelehnt haben, dass wir das nicht gutheißen können. Aber es ist gut, dass so gesellschaftliche Gruppen, Vereine, die Stadtschulpflegschaft und diverse Vereine, auch die Netzwerke in den Stadtteilen, die ehrenamtlich engagierten Menschen.
Stadtteilkonferenzen.
Genau, die Stadtteilkonferenz in Stierum war da also. In Dümten. Ja, das war eine ziemlich heiße Diskussion, die da in Brand ist. Naja, jetzt kommt natürlich, ist erstmal ein Stillstand eingetreten, weil Gespräche mit dem Oberbürgermeister stattgefunden haben und der verspricht, einen neuen Weg, ein neues Konzept zu entwickeln, um den Erhalt dieser Einrichtungen zu garantieren. Aber ich habe von einigen, die einen Brief der Stadt bekommen haben, schon Einblick nehmen dürfen. Die Idee, die dahinter steht, war uns ja auch schon immer angekündigt worden, war, diese Stadtteilbibliotheken im Wesentlichen durch Ehrenamtliche zu führen.
Also das ist ja auch diese unsägliche Diskussion, genau, die da letztendlich läuft, auch im Bildungsausschuss, das haben wir da ja auch schon mal kritisiert und angemerkt, wurde ja gesagt, nein, wir wollen ja gar nicht die Stadtteilbücherei schließen. Das Einzige, was wir nehmen die Hauptamtlichkeit weg.
Ja.
Und damit macht man die tot.
Ja, es ist auch eine Frechheit den Leuten gegenüber, die lange und qualitativ hochwertige Ausbildungen absolviert haben, ob Studium oder Ausbildung, so Bibliothekarin oder Büchereifachangestellten. Die Leute haben eine wichtige Aufgabe, die kann ein Ehrenamtler nicht ausführen und man kann es auch einem Ehrenamtler nicht zumuten, die Verantwortung zu tragen. Wenn dann an einer Stelle wurde mir berichtet, wie gesagt, ich bin da nicht genau informiert, aber es, ich denke schon, da ist ein Körnchen Wahrheit dran, dass man die Bücher dann dort belassen will. Ist einfach eine Notwendigkeit. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir die dann in die, ins Medienhaus bringen.
Das wäre große, das Problem, die passen ja auch.
Genau, das ist einfach nicht schon ein logistisches Problem.
Ich sage das mal so ein bisschen sarkastisch, vielleicht kommt die MVG ja demnächst auch auf die Idee, die Busse von Ehrenamtlern fahren zu lassen, um die allein zu sparen.
Ja genau, das ist genau der Punkt. Ich habe letztens noch mit unserer ehemaligen Oberbürgermeisterin, die ich zufällig traf, gesprochen, die auch sehr empört darüber war und sagte, unser Credo war immer, die Dinge, die öffentliche Aufgabe sind, nicht durch Ehrenamtler erledigen zu lassen. Meiner Meinung nach geht alles über Ehrenamtliche nur on top. Es kann nur ein Zusatzangebot, eine Erleichterung auch für die Mitarbeitenden der Verwaltung oder irgendwelcher öffentlichen Einrichtungen sein, aber es kann kein Ersatz, kann kein 1:1 Ersatz sein, das geht nicht.
Ich erlaube mal jetzt, dich hier zu bremsen.
Das Thema haben wir gleich bestimmt.
Genau, wir haben hier zwei BildungspolitikerInnen sitzen, von daher können wir da gleich nochmal dringend, ich mache mir da direkt mal eine Notiz, dass wir das nicht vergessen.
Das ja, da gehen wir gerne die Pferde durch.
Und ja, ja, es ist ja eins deiner Themen, von daher ist das ja...
Ich habe gedacht, das wäre die optimale Brücke in den Bildungsbereich.
Ganz genau.
Ja,
wir haben ja noch einige aktuelle
politische...
Ganz klare Tagesordnung.
Ja, gut, es ist ein Gespräch.
Ich habe auf meiner Merkliste hier noch das Thema Wasserbahnhof stehen, das uns ja auch aktuell in der Presse begegnet ist. In der letzten Woche hatten sich unser planungspolitischer Sprecher Oliver Willems und ich mich da schon zu geäußert, dass wir uns wünschen, eine Gastronomie da zu erhalten.
Da vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz die Ausgangslage schildern. Ich meine, vielleicht hört ja irgendwer zu, der keine Zeitungen liest, beziehungsweise. Also es geht darum, der Wasserbahnhof, ein beliebtes Ausflugsziel hier in Mülheim, direkt quasi in der Ruhr gelegen, auf einer Insel. Jetzt mit Gastronomie, Biergarten, natürlich nicht in der aktuellen Zeit, aber immer beliebter Ort für Radfahrer etc. etc. Dort gibt es jetzt wohl Überlegungen, dass der Besitzer auf jeden Fall mal durchrenovieren möchte und eventuell die Nutzung ändert.
Das ist unsere große Sorge, denn das ist, wie du schon richtig gesagt hast, ein Treffpunkt nicht nur für die Mühlheimer, das ist auch ein touristisches Moment. Man sieht Radfahrer da, man sieht Autokennzeichen aus dem gesamten Ruhrgebiet. Da sind Menschen, die sich gerne da aufhalten. Ich kann mir auch noch an Zeiten erinnern, die haben ja den riesen Biergarten noch anschließend. Hört man dann die Fußballchöre singen, wenn wieder irgendwelche Europa- oder Weltmeisterschaften sind. Das ist einfach eine Sache, die wir in unserer Stadtgesellschaft nicht missen wollen. Und deshalb hatten wir uns in der Presse schon dafür ausgesprochen, die Gastronomie da zu erhalten. Jetzt ist ein Antrag unterwegs von den Mitstreitern bei uns im Rat, die diese Meinung auch vertreten. Darum bin ich zuversichtlich, dass wir den Weg da an den Bebauungsplan so gestalten, dass wir da die Gastronomie hoffentlich sichern können. Die Idee, darüber Wohnungen zu bauen, halte ich auch für denkbar schlecht. Da ist schon Zank und Streit vorprogrammiert. Denn auch wenn man weiß, unten ist eine Gaststätte, man ist nach 10 Uhr genervt, wenn man schlafen möchte. Das kann man nicht in Abrede stellen.
Ich meine, gerade wir hatten das Beispiel in den letzten Jahren mit dem Metzomar im Baufeld 1 hier am Hafen.
Hochquartier, genau. Hafenbar.
Da kann ich wirklich nur vorwarnen und hoffen, dass also uns der Wasserbahnhof in alter Schönheit oder in neuer Schönheit wieder eröffnet wird.
Ja, noch ein wichtiges Thema. Es gab gewisse Aussagen unseres Stadtdirektors Dr. Frank Steinfort von der CDU.
Ja, die Wellen haben hochgeschlagen, als Äußerungen in die Richtung gingen, dass also in bestimmten Stadtteilen, in drei namentlich genannten Stadtteilen, die Corona-Inzidenzen besonders hoch sind. Und man war versucht zu interpretieren, ich bin jetzt ganz vorsichtig in meinen Formulierungen, dass den dort wohnenden Menschen vor allen Dingen mit Migrationsgeschichte zuzuschreiben. Gott sei Dank ist diese Diskussion mittlerweile in der ganzen Republik zu spüren und zu hören. Und Wissenschaftler weisen auch darauf hin, dass das ein absoluter Irrtum ist, zu denken, dass nur Menschen, die Migrationsgeschichte haben, betroffen sind. Das sind die Lebensverhältnisse im Allgemeinen, die da greifen, die da die Gefahr einfach potenzieren, zu erkranken. Da sind Menschen, die nutzen aufgrund ihrer beruflichen Situation häufiger den ÖPNV. Und wie eng es da sein kann, das wissen wir alle. Die arbeiten selbst als Busfahrer, die arbeiten an der Kasse beim Supermarkt und so weiter, sind ständig in Kontakt mit Menschen und sind dann einfach viel größer, viel stärker gefährdet als wir, die wir im Homeoffice sitzen und uns viel besser distanzieren können. Und wir hatten also in dieser Woche Gott sei Dank eine Sondersitzung, in der wirklich alle Leute Herrn Dr. Steinfort attestiert haben, dass man ihm in keiner Weise rassistische Motive unterstellt. Das will ich auch absolut nicht tun. Ich kann nur daran appellieren, bevor man mit solchen Äußerungen an die Öffentlichkeit geht, sollte man sich intern besser absprechen. Man sollte vor allen Dingen mit Ideen aufwarten und dann darüber reden. Also, dass die Fakten so sind, dass in Stadtteilen, wo also, ich sage es jetzt mal einfach, ärmere Menschen wohnen.
Also soziale Hintergrund.
Also soziale Phobie.
Ja, genau.
Wer wundert sich denn darüber, wenn man sich die Statistiken anguckt, wie groß der Wohnraum pro Kopf ist, dass in Stierum oder in nördlichen Stadtteilen unserer Stadt, wo die Menschen viel enger aufeinander wohnen, dass da die Inzidenzzahlen höher sind als in Bereichen, wo
in Saan oder Holthausen.
Also das ist doch jetzt nichts Neues. Was mich nur an dieser Situation geärgert hat, ist, dass unser Stadtdirektor das anprangert, aber keine Lösung macht oder keine Vorschläge macht.
Ja, wir waren ja in der Sondersitzung, ich muss dich da ausbremsen, und er hat glaubhaft dargestellt, dass das ein Kommunikationsproblem war, glaube ich auch. Ich kenne Dr. Steinfort schon sehr, sehr lange, und ihm zu unterstellen, dass er da Unfrieden stiften will, das ist also wirklich ein falscher Weg.
Das wollte ich nicht sagen.
Nein, aber er hat gesagt, dass er der Presse gegenüber Fragen formuliert hat, und die haben das als Aussagen definiert. Ne, er hat gefragt, wo ist die Ursache, und hat nicht gesagt, die Ursache ist da, jetzt als plumpes Beispiel. Also ich denke, da sollten wir auch besser nach vorne gucken.
Das ist
und
das
die
ist
Kommunikation
auch
suchen. Der Appell ist ja auch aus der Sitzung heraus geboren worden, Ideen zu sammeln. Ich habe heute beispielsweise gehört, in Duisburg fährt Lautsprecherwagen rum, der in allen Sprachen, in Herrensoland möglicherweise auch sein, in allen Sprachen die Informationen gibt, und das jetzt nur mal als Beispiel.
Aber ich glaube, wir Politiker mit unseren Wahlkampfstrategien, wir wären da ganz hilfreich, denn das ist ja auch im Wahlkampf auch, dass man mit den Lautsprecherwagen durch die Straßen
fährt. Ja, das haben wir früher mal gemacht.
Man erreicht damit viele Menschen, ne? Muss man sagen, vor allem da, wo sie leben.
Genau. Nee, aber wie gesagt, ich kann jetzt auch den Appell nur weitergeben an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie, also wenn sie Ideen haben, die der Stadt, Herrn Stadtdirektor übermitteln, der die im Krisenstab dann zur Diskussion stellen kann.
Es soll ja ein runder Tisch auch gekommen.
Genau, nächste Woche,
ne, danke. Wo dann nochmal auch wirklich Fachleute zusammenkommen in einer kleineren Gruppe und dann halt die Lösungsstrategien entwickeln.
Ganz
und natürlich jeder, der da noch Ideen hat, sollte sie kundtun.
Finde ich auch.
Schließlich sitzen wir in dieser Pandemie gemeinsam, und die müssen wir alle gemeinsam bekämpfen.
Genau,
so richtig. Ja, das wird auch ein Thema sein, was in der nächsten Zeit uns was uns noch lange packen wird, wenn nicht dauerhaft packen wird. Und wir müssen auch gucken, was passiert. Da sind auch politische Ideen gefragt. Was passiert, wenn die Pandemie vorbei ist? Mhm. Wir werden überall Defizite haben, nicht nur im wirtschaftlichen Bereich. Ihr könnt da mit Sicherheit gleich viel mehr zu sagen als ich. Im Bereich der Bildung sind ja auch ganz große Löcher entstanden, die zu stopfen, also jetzt eine große Aufgabe der Schulen sein wird.
Das wird man auch gar nicht überblicken im Grunde.
Genau.
Das war
jetzt
das war die beste Überleitung. Das war Margarete.
Gelernt. Von Profi.
Warst du mal beim Radio?
Nee, ich habe mal Öffentlichkeitsarbeit gemacht.
Ja, gut, das
war mein Job.
Schade, dass ich jetzt den Nebensatz einschieben muss, damit wir jetzt noch, bevor wir jetzt zur Bildung kommen. Aktuelle politische Lage, wir machen ja nur eine Folge im Monat, wo auch mal öfter, wenn irgendwas brennt, aber es gibt auch ein Newsletter von uns, und da informieren wir geht also ungefähr alle 2 Wochen so durchschnittlich, auch immer, wenn was brennt, über die Situation zu finden auf unserer Homepage spd-fraktion-mühlheim.de.
Da sieht man dann auch unsere Aktivitäten, die sich in Anträgen, Anfragen und so weiter manifestieren.
So ist das. Und jetzt, nachdem ich Margaretes Überleitung zerstört habe, geht es zum Thema dieser Folge, zum eigentlichen. Bildung. Allgemein Bildung in Mühlheim. Und wir nutzen ja die verschiedenen Themen, um unsere neuen Mitglieder in der Fraktion vorzustellen. Und damit fangen wir auch direkt an. Ladies first. Gerne. Gabi, ja. Wer bist du? Was machst du? Warum bist du hier?
Ja,
weil wir dich eingeladen haben. Aber
das wollte ich gerade sagen, weil ihr mich eingeladen habt. Ja, ich bin Gabi Havig, 61 Jahre alt, verheiratet. Also auf meiner Agenda stand Zahlen und Fakten. Von daher habe ich mich darauf vorbereitet. Verheiratet, wohne in Dümten und bin Ratsfrau für den Wahlkreis Dümten-Stierum. Ich habe leider keine eigenen Kinder, aber viel mit Kindern und Jugendlichen zu tun. Aus beruflichen Gründen, weil ich Lehrerin bin. Ich arbeite an einer Realschule in Oberhausen und unterrichte die Fächer Englisch, Sozialwissenschaften und Politik. Ja, und bei Politik merkt man schon, ich unterrichte es nicht nur, sondern ich mache es aktiv. Ich habe viele Jahre lang in Mahl gelebt, war dort schon mal im Rat der Stadt Mahl, lebe seit 10 Jahren in Mühlheim und bei der letzten Kommunalwahl hat die SPD mich dankenswerterweise aufgestellt. Die Bürger und Bürgerinnen haben mich gewählt und seitdem bin ich Ratsvertreterin, Stadtverordnete und bin zuständig für mehrere oder bin zuständig nicht, arbeite in mehreren Gremien mit. Hauptgremium ist, bietet sich ja an bei dem heutigen Thema, das Thema Bildung, der Bildungsausschuss, da bin ich Vorsitzende und ansonsten engagiere ich mich im Kulturausschuss, im Rechnungsprüfungsausschuss und im Integrationsrat. Das so ein bisschen zu meiner Person. Ich denke, auf die Hobbys gehen wir jetzt mal nicht so genau ein.
Ich glaube, da muss man dir die Frage, warum du Stadtverordnete geworden bist, gar nicht mehr stellen. Ich meine, so politisch engagiert.
Ja, das ist schon mal was anderes, glaube ich. Also ich, natürlich, weil die Menschen mich gewählt haben, aber warum ich kandidiert habe, finde ich vielleicht auch, ja, weiß ich nicht, also ich finde es für mich ganz interessant. Ich denke, erstmal sollte der Anteil von Frauen in der Politik verstärkt werden. Die SPD hatte das zum Ziel bei der letzten Kommunalwahl und hat Frauen auch gezielt angesprochen, unter anderem mich in meinem doch etwas fortgeschrittenen Alter. Ich habe aber nicht lange überlegen müssen. Da hat was in mir geschlummert, was geweckt werden wollte. Und ich habe gerne kandidiert. Das Zweite ist, Lokalpolitik ist einfach, finde ich, wahnsinnig spannend. Die Menschen schauen immer sehr auf die Bundespolitik, die große Politik. Die steht mehr im Fokus. Ich glaube aber, dass die Lokalpolitik, die Kommunalpolitik, das Leben der Menschen eigentlich sehr betrifft. Man kann dort Entscheidungen treffen, die unmittelbar Einfluss auf das Leben haben. Frau Wittelmann hat ja, Margarete hat ja gerade schon ein paar Beispiele genannt. Und das finde ich absolut facettenreich, abwechslungsreich, interessant und spannend. Und deswegen bin ich sehr gerne Stadtverordnete hier in Mühlheim und habe noch keine Minute bereut.
Das ist doch schön zu hören. Ja, ich habe hier noch den Punkt Ziele für die Ratsperiode. Mit welchen Gedanken bist du in die Ratsperiode gestartet? Was möchtest du in den 5 Jahren erreichen?
Also grundsätzlich ist mir erstmal wichtig, dass die Bürger und Bürgerinnen mir ein Mandat gegeben haben, einen Auftrag gegeben haben. Und den möchte ich ernst nehmen. Also ich möchte eine Politik für die Menschen machen, nah bei den Menschen und mit den Menschen. Mir ist auch wichtig, dass Politik transparent gemacht wird. Von daher finde ich solche Formate wie dieses hier ganz toll, dass man auch deutlich macht, warum werden Entscheidungen getroffen, was steckt dahinter. Ich möchte in Kontakt mit den Bürgern und Bürgerinnen bleiben. Das ist mir im Wahlkampf sehr gut gelungen, obwohl es ein Corona-Wahlkampf war, der schwierig war. Aber ich konnte viele Kontakte knüpfen und das mache ich auch weiterhin, dass ich oft durch den Wahlkreis laufe und das aufnehme, was die Menschen betrifft und das auch weitergebe und versuche, da zu helfen, wo es möglich ist. Und dann natürlich habe ich mir Dinge vorgenommen und da bin ich auch sehr dankbar, dass die SPD-Fraktion da auch voll hintersteht, das Thema Bildung in den Mittelpunkt zu stellen. Wir haben das ja bei den Haushaltsplanberatungen auch ganz deutlich gemacht, dass bei uns Kürzungen im Bildungsbereich eben nicht auf der Tagesordnung stehen, dass wir das ablehnen. Und es gibt viel zu tun. Eigentlich ist ja Bildung Landesaufgabe, aber auch die Kommune hat Einfluss. Wir können uns engagieren bei den Schulsanierungen, die vorantreiben, Schulneubauten, Erweiterungsneubauten, die nötig sind, auf den Weg bringen, die Digitalisierung vorantreiben, nicht nur die Ausstattung mit den Tablets, das ist schon ein Schritt, aber eben auch Glasfasernetz ausbauen, leistungsfähiges WLAN aufbauen. Und mir liegt natürlich immer, deswegen bin ich auch Sozialdemokratin, die Kinder am Herzen, die wenig Unterstützung vom Elternhaus bekommen, dass wir da Strukturen schaffen, die ihnen helfen, besser zu lernen, bessere Abschlüsse zu erreichen, mitzuhalten. Denke, da kann man sich auf jeden Fall engagieren und sollte was tun. Und natürlich ist mir auch immer die Weiterbildung ein Anliegen, unabhängig vom Ort. Das ist ja in Mülheim ein heißes Thema, das möchte ich jetzt nicht aufgreifen. Aber ich glaube, Weiterbildung ist wichtig. Lebenslanges Lernen ist ein Stichpunkt. Und das müssen wir aufrechterhalten, das Angebot, Alphabetisierungskurse, nachträglicher Erwerb von Schulabschlüssen. Das liegt mir sehr am Herzen, dass wir da in Mülheim auch weiterhin durch die VHS ein tolles Angebot bieten können. Und das läuft gut und das, hoffe ich, bleibt auch so.
Ja, danke Gabi, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Ja, dein Mitstreiter im Bildungsausschuss. Wir haben hier gerade 50% unserer Bildungsfraktion sitzen. Das ist einerseits schön und andererseits auch traurig, weil das bedeutet, dass wir nur noch 4 Personen haben. Ja, Matthias, bildungspolitischer Sprecher.
Ja, mein Name ist Matthias Cox. Ich bin 49 Jahre alt, dieses Jahr null ich. Bin verheiratet, lebe mein Leben lang in Mülheim an der Ruhr. Habe 2 wundervolle Töchter, Zwillinge, die ich jetzt gerade mit ihrem Studium begonnen habe.
Ja. Guck mal, lerne ich was von dir.
Und bin bildungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Ich selber bin seit 20 Jahren jetzt in der SPD und in diesen 20 Jahren ist mein Schwerpunktthema immer Bildung gewesen. Auf kommunaler Ebene, auf Landesebene, als auch auf Bundesebene. Hier war ich stellvertretender Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für Bildung auf Landesebene, im Moment auch noch auf Bundesebene und konzentriere mich aber jetzt wieder auf die kommunale Ebene und freue mich auf die nächsten Jahre als bildungspolitischer Sprecher der Fraktion zu arbeiten.
Ja, mit der Besonderheit, das hatten wir bisher in den Folgen noch nicht, du bist sachkundiger Bürger, du bist natürlich Mitglied unserer Fraktion, aber kein Stadtverordneter, kein Gewählter. Ja. Das ist ein nur mal als kurzer Hintergrund, ein System, das wir jetzt auch aufgrund der kleineren Fraktionsgröße eingeführt haben, dass wir in jedem Ausschuss mindestens einen sachkundigen Bürger, eine sachkundige Bürgerin haben, die dann auch potenziell erstmal neue Einblicke bietet, aber auch uns vielleicht in Zukunft als festes Ratsmitglied unterstützen, quasi ein bisschen Nachwuchsförderung,
ganz genau.
Also sachkundig bin ich ja aufgrund der Tatsache, dass ich beruflich als Lehrer arbeite. Ich bin stellvertretender Schulleiter der Brandschule hier in Mülheim, ist eine Gesamtschule. Ich bin mit Herz und meinem ganzen Leben verschrieben der Gesamtschule. Dort arbeite ich sehr, sehr gerne. Das ist auch mein Credo, unter das ich meine bildungspolitische Tätigkeit setze, dass ich eben mich schon seit langer Zeit dafür einsetze, dass ein lebenslanges Lernen möglich ist, und zwar möglichst alle Kinder in einer Schule. Und da ist die Gesamtschule die Schulform, die das am besten möglich macht.
Das muss man einfach wirklich sagen.
Gerade die Willy Brandt. Gerade bei dem Namen.
Ja, das ist besser,
passt es nicht.
Der Name ist verpflichtet.
Richtig.
Und Gustav Heinemann auch, finde ich.
Ja, genau. An der Schule habe ich Abitur gemacht. Also insofern, ich bin wirklich Gesamtschulkind.
Genau.
Und ich selber bin, wie du gerade sagtest, sachkundiger Bürger. Auch schon vor dieser Ratsperiode, also im Bildungsausschuss, arbeite ich auch schon seit 10 Jahre jetzt schon fast.
Genau, stimmt.
Und ich habe mir natürlich immer auch die Frage gestellt, gehe ich mal den Schritt und bewerbe mich um ein Ratsmandat, was natürlich eine sehr, sehr spannende Aufgabe ist. Aber ich habe mich dann letztendlich immer dagegen entschieden, weil ich unglaublich gerne Lehrer bin. Und wenn man ein Ratsmandat richtig ernst nimmt, dann muss man einfach auch in vielen Ausschüssen sein und dann geht einfach auch viel Zeit drauf. Das ist im Grunde genommen ja wie ein Beruf. Und wenn man Ratsmitglied ist, dann muss man das auch wirklich ernsthaft betreiben. Und darunter hätte, glaube ich, dann auch mein Lehrerdasein gelitten. Und da ich so gerne Lehrer bin, habe ich mich letztendlich dann immer für die Schiene entschieden, Politik als Hobby zu betreiben und dann mich auf einen Bereich zu konzentrieren, also nicht so ein Allrounder zu sein, auf einen Bereich Bildung. Und dann als Sachkundiger Bürger ist das eine gute Sache, das ist auch zeitlich noch machbar.
Und im Namen steckt sachkundig, ne? Und das bist du alle auf jeden Fall.
Genau. Dankeschön.
Ja, auf jeden Fall eine Bereicherung. Ne? Das ist, und auch, ich denke, für uns, wir machen da in unserer Bildungsfraktion zumindest überhaupt keinen Unterschied, ob du sachkundiger Bürger oder Ratsmitglied bist. Das ist, wir diskutieren auf gleichem Level, auf Augenhöhe.
Ja, genau. Das nehme ich auch immer so wahr.
Gerade als Sprecher hast du ja eine besondere Aufgabe, unsere Ansichten zu vertreten in unseren Positionen.
Ja, da habe ich mich sehr darüber gefreut, dass die Fraktion mit dieser Aufgabe auf mich zugekommen ist. Ich hatte damit gar nicht gerechnet, aufgrund der Tatsache, dass wir ja nun leider deutlich weniger Sitze in dieser Ratsperiode haben als vorher. Hatte ich schon gar nicht damit gerechnet, als sachkundiger Bürger überhaupt noch für die Fraktion tätig sein zu können. Und dann auch noch in herausragender Funktion als Sprecher. Da war ich überrascht, habe mich aber trotzdem sehr gefreut natürlich.
Ja, möchtest du auch noch ein paar Ziele nennen und damit vielleicht überleiten zu...
Ja, Ziele in dieser Ratsperiode ist natürlich als großes Thema die Bildungsentwicklungsplanung. Die ist im Moment im vollen Gange. Das heißt, mit allen beteiligten Menschen gucken wir uns im Moment an, wo steht die Bildungspolitik in Mülheim im Moment und wo möchte sie in den nächsten 10 bis 15 Jahren sein. Das heißt, man muss aufgrund der demografischen Entwicklung genau angucken, wie die Planung in den nächsten Jahren vonstatten geht. Und das ist ein sehr, sehr aufwendiger Prozess, der dauert, ich sag mal, 1 bis 2 Jahre. Und da sind wir im Moment mittendrin, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie geht es denn bildungsmäßig in Mülheim weiter. Denn wir wissen, auf uns kommt ein Schülerberg zu oder Schülerinnen und Schülerberg zu. Und da muss sich die Politik und die Verwaltung überlegen, wie gehen wir mit diesem Menschenberg, der wissbegierig ist, dann in den nächsten Jahren um. Also da geht es natürlich dann auch um Hardware, also um die Schulgebäude, reichen unsere Plätze. Und gerade in den prekären Haushaltslagen ist das eine nicht ganz einfache Aufgabe, das für die nächsten Jahre eben sicherzustellen.
Das ist das Hauptproblem, ne? Dass wir im Grunde viele Wünsche haben und Vorstellungen haben, die aber nicht realisiert werden können.
Ja.
Und wir haben ja im Grunde ist es ja wichtig jetzt auch, dass wir, was die OGS angeht, das ist ja bei der Schulentwicklungsplanung eben auch mit Thema, dass wir da die Räumlichkeiten schaffen, wenn ab 2025 tatsächlich der Rechtsanspruch kommt, dass wir den Ausbau da vorantreiben. Da muss man jetzt schon Vorkehrungen treffen. Aber weder seitens des Landes ist die Finanzierung gesichert, noch in der Kommune. Im Gegenteil, die schwarz-grüne Koalition hat da massiv gekürzt, sodass im Grunde der Standard da im Augenblick, so wie das jetzt aussieht, nicht aufrechterhalten werden kann.
Das ist auch mein nächster Punkt, den ich genannt hätte, nämlich guter Ganztag.
Genau.
Es geht natürlich einmal um die Räumlichkeit, das zur Verfügung zu stellen. Wir haben bald einen Rechtsanspruch auf den Ganztagsplatz. Der soll auch wahrgenommen werden und wir spüren ja auch, dass die Menschen die Ganztagsplätze brauchen, weil sie eben Beruf, Familie und Kinder unter einen Hut bringen wollen. Und der gute Ganztag besteht aber nicht nur darin, dass man einen guten Raum hat, sondern eben auch ein gutes pädagogisches Konzept. Und ich würde mir einen, wenn ich jetzt frei wählen dürfte, keinen offenen Ganztag, sondern einen gebundenen Ganztag wünschen, wo es eben nicht darum geht, vornehmlich zu betreuen, sondern eben auch zu bilden. Mhm. Ich möchte das jetzt nicht despektierlich sagen. Natürlich findet jetzt im offenen Ganztag auch Bildung statt. Mhm. Aber da geht noch mehr. Da würde deutlich mehr gehen. Und unser ehemaliger Schuldezernent Uli Ernst hat das in Mülheim auf den Weg gebracht. Guter Ganztag mit sehr viel Fortbildung. Rohfutur spielt da eine riesengroße Rolle. Und seitdem der Uli da jetzt nicht mehr als Dezernent tätig ist, läuft das viel, viel schleppender und lange nicht mehr so gut. Also
da ist kein Druck mehr
hinter. Überhaupt kein Druck mehr hinter. Und das vermissen wir sehr, dass wir diese entscheidende Stelle nicht mehr durch einen Sozialdemokraten besetzen konnten. Das,
dass sie jetzt im Moment vakant ist,
ne?
Das ist ja auch noch ein großes Problem.
Ja, und die Stelle der Schulverwaltungsleitung ja auch.
Ja,
die Leitung des Finanzleitungs ist ja nur die Stellvertreterin, die Leitung hat. Also das ist ja auch abgebaut worden bei den Haushaltsplanbeschlüssen, war ja auch eine Sparmaßnahme. Also da kommt einiges auf uns zu.
Und das merkt man der Schulverwaltung auch an, die auch wirklich an vielen Stellen wirklich eine gute Arbeit macht.
Ja, am Limit.
Aber die sind auch am Limit. Ja, das merkt man
genau, wirklich, die personelle Situation ist sehr schwierig.
Und dann noch jetzt in der Corona-Zeit, wo ja wirklich die Schulen massiv belastet sind.
Ja,
mit ständig wechselnden Neuigkeiten und Dingen, die zu regeln sind.
Die Situation ändert sich stündlich
manchmal. Stündlich, ja, genau.
Ja, ja, und dann als dritten Punkt, was wir uns so als Ziel vorgenommen ist natürlich, Gabi hat das gerade auch schon gesagt, die Digitalisierung von Schule.
Mhm.
Und da geht es eben nicht nur darum, auch Hardware anzuschaffen, sondern eben auch zu gucken, wie nutzt man die Hardware? Weil einfach nur einen Computer den Kindern vor die Nase zu setzen oder den Kolleginnen und Kollegen, sondern man muss auch wissen, wie setzt man die digitale Bildung pädagogisch um? Und das ist auch eine große und schwere Aufgabe.
Das ist auch für viele Lehrer neu und Lehrerinnen
natürlich. Absolut. Wobei ich sagen muss, ich bin total erstaunt. Ohne Corona hätten wir einen digitalen Sprung nicht gemacht. Wenn ich mir überlege, bei uns an der Schule, also wir sind jetzt im Monat 14, glaube ich, der Pandemie, wenn man mir vor 14 Monaten gesagt hätte, pass mal auf, in einem guten Jahr seid ihr in der Lage, digitalen Unterricht von zu Hause aus durchzuführen. Ihr erreicht alle Schülerinnen und Schüler über Videokonferenzen. Hätte ich gesagt, also
jetzt die Wette verloren.
Nimm weniger von dem Zeug. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Und selbst die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt nicht so digital affin sind, das mache ich noch gar nicht mal im Alter fest, das gibt es bei Jung und Alt, da hat eine Bewegung stattgefunden, die ist enorm. Und da bin ich wirklich erstaunt.
Ja, das ist wirklich bewundernswert auch. Und
trotz all der Schwierigkeiten, wie weit Schule sich innerhalb von einem Jahr entwickelt hat.
Aber es ist traurig, dass es dafür eine Pandemie braucht.
Das ist sehr traurig. Absolut wahr. Ja. Das ist absolut wahr.
Aber für mich als Nicht-Bildungspolitikerin ist auch erstaunlich zu sehen, wie bildungshungrig die Kinder sind, die Menschen sind. Mhm. Ne? Also die wollen. Also ich glaube, wenn man uns früher sowas erzählt hätte, zu meiner oder zu deiner Kindheit, Gabi, immer gesagt, toll, ein Jahr lang keine Schule. Ne?
Natürlich.
Und heute, da haben wir auch nicht gesehen, was sich da wirklich abspielte. Ich glaube, wir wären da auch schnell schlauer geworden. Aber das ist wirklich gut zu sehen, dass Wille und Wunsch vorhanden sind, teilzunehmen, Wissen zu erlernen, kennenzulernen. Die Neugierde ist da, das ist irgendwo gut. Und da müssen wir bedienen und hoffentlich bald wieder auch in Präsenz. Denn da sind ja viele soziale Defekte praktisch durch entstanden. Das könnt ihr sicherlich auch besser beschreiben als ich, welche Probleme bei den Kindern entstehen, die jetzt also alleine für sich zu Hause sitzen und
lernen. Also das nehmen wir natürlich sowohl als auch
wahr.
Also es gibt viele Kinder, die das grandios meistern. Mhm. Es gibt
bleiben aber auch viele Kinder auf der Strecke.
Es gibt viele Kinder, die sich auch verbessert haben durch Digitalisierung, beziehungsweise auch durch den Distanzunterricht. Mhm. Die sitzen dann alleine vor ihrem Rechner und kommen dann plötzlich aus sich heraus, was sie sich vor der gesamten Klasse in live gar nicht getraut haben. Das haben wir tatsächlich festgestellt.
Ja, das haben wir auch festgestellt. Das ist wirklich schön auch zu sehen. Ne? Und manche trauen sich auch Dinge zu oder haben plötzlich Kompetenzen, die man gar nicht erkannt hat, im Präsenzunterricht zeigen die. Also das finde ich auch immer wieder erstaunlich. Aber trotzdem machen wir natürlich Sorgen, diese Kinder, die sich technische Geräte teilen müssen, mit anderen Kindern oder Kinderzimmer zu dritt im Kinderzimmer sitzen, keine Unterstützung seitens der Eltern haben. Das ist schon eine Herausforderung für diese Kinder. Und das möchte ich auch an der Stelle, ist mir das ganz wichtig, einmal zu sagen. Wir sprechen viel über Lehrer und Lehrerinnen, wie belastet sie sind. Wir sprechen viel über Eltern, die Homeoffice und Betreuung von Kindern vereinbaren müssen. müssen. Wir haben eigentlich ganz wenig über die Kinder gesprochen. Das sind für mich Heroes, also wirklich kleine Corona-Heroes, was die alles leisten müssten. Die haben ständig wechselnde Unterrichtsformen, Präsenzunterricht, Digitalunterricht. Die Arbeit im Kinderzimmer, im kleinen Kinderzimmer, oft mit einem kleinen Smartphone machen die den Unterricht. Keine sozialen Kontakte, die vereinsamen zum Teil auch, weil sie eben ihre Freunde und Freundinnen nicht treffen können. Da gibt es so viele Dinge, die die bewältigt haben, ohne groß zu klagen, und ganz ruhig, ganz diszipliniert auch. Ich finde unsagbar diszipliniert, auch wie sie mit der Maskenpflicht, mit der Testpflicht umgehen. Also da möchte ich einfach mal eine richtige Anerkennung aussprechen an alle Kinder, die ihr zuhört. Das habt ihr toll gemacht.
Auf jeden Fall. Kann ich nur unterstützen. Aber es schaffen nicht alle.
Richtig.
Ein paar muss man auch wirklich an die Seite nehmen.
Ja.
Es gibt ja dazu die sogenannte Notbetreuung für Kinder, die jetzt zu Hause nicht versorgt werden können, weil die Eltern in systemrelevanten Berufen zum Beispiel unterrichten, arbeiten. Und dann gibt es natürlich die Kinder, die auch abtauchen. Und bei uns an der Schule haben wir die sogenannte Study Hall eingerichtet.
Oh, yeah.
Das heißt also, wir holen trotz Distanzunterricht die Kinder, bei denen wir Sorge haben, dass die abtauchen, zu uns in die Schule.
Ja.
Und zwar holen wir die zum Teil auch von zu Hause ab, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, wir schicken unsere Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter an die Stellen, wo Kinder abtauchen. Dann wird auch geklingelt und sagt, wir haben den Eindruck, dass ihr Kind nichts tut. Es kann gerne zu uns in die Schule kommen und wird dann bei uns in der Schule auch betreut, auch mit digitalen Medien dann ausgestattet und kann dann auch am Distanzunterricht in der Schule, in der Study Hall dann auch teilnehmen.
Ja, ist das altersmäßig
von der 5. bis zur 10. Klasse, ja.
Ja,
also man muss natürlich gucken, dass man keine Gruppen mischt. Das ist auch in kleinen Gruppen. Das heißt, da sitzen nicht 25 Kinder in einem Raum, sondern es gibt verschiedenste Räume, die dann von uns betreut werden, sodass das eben auch Corona-konform ist.
Das wird auch genutzt. Ne?
Das wird sehr
genutzt. Immer mehr genutzt. Einfach auch, weil dann auch von Eltern, die dann sagen, es geht nicht mehr. Das Kind arbeitet nicht. Ich kann nicht aufpassen, kann es kommen. Und das ist gut, dass die Schulen sowas bieten.
Und wir merken auch, es gibt eine enorme Nachfrage. Also der Rollout der Tablets hat ja jetzt begonnen. Da kann man wirklich sagen, da gibt es Licht und Schatten. Also es hat ja wirklich eine sehr intensive Diskussion darüber gegeben, welche Geräte jetzt angeschafft worden sind.
Das war ein Kampf, da haben
das
wir auch
schon. Das war ein absoluter Kampf. Ja. Unser Oberbürgermeister aus welchen Gründen auch immer sich jetzt für eine andere Marke entschieden, als es ihm von allen Expertinnen und Experten, ob aus der Digitalisierung, aus Bildung, empfohlen worden sind. Er hat es jetzt anders gemacht. Aber die Geräte sind inzwischen da und auch da höre ich Licht und Schatten.
Das war nur mein Weg.
Zum einen klappt es jetzt. Also bei uns seit gestern sind alle Apps drauf und die Geräte können ausgegeben werden. Es funktioniert so, wie es funktionieren soll. Ich höre aus dem Bereich der Grundschulen, aber auch noch massive Klagen, dass ganz viele Dinge noch nicht gut laufen. Es gibt ja eben auch Tablets für Kolleginnen und Kollegen. Da kann man so zwischen der privaten Ebene und der schulischen Ebene wechseln. Und aus der schulischen Ebene, die man ja eigentlich braucht, also die ist ja nicht angeschafft worden, damit ich mir zu Hause meine Fotos angucke, sondern um damit dienstlich zu arbeiten, kann man immer noch nicht E-Mails verschicken, Fotos oder Dateien hin und her schicken. Also das ist unglaublich zäh. Ja,
welche Funktionen haben die Tablets dann?
Wir können mal ganz kurz hier an dieser Stelle erwähnen, wir sind ja nicht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Man kann da Marken nennen. Also Apple, ich bin ja auch ein Freund dieser Marke bei allen Problemen, aber es ist auf dem Tablet-Markt natürlich generell führend und auch gerade was die Verwaltung von Geräten für größere Gruppen wie Bildungseinrichtungen angeht. Aber wir haben jetzt in Mülheim Samsung-Tablets, auch mit der Begründung, dass sie ja viel billiger wären, obwohl sich das preislich auch dank der hier Produktwerbung für Apple einfügen, neuen Staffelungen der Geräte gar nicht mehr so viel tut. Die gehen ja auch bei.
Ich glaube, es sollte auch nicht ausgegangen werden von der Marke. Das spielt eigentlich keine Rolle.
Aber
wir auch in dem Diskussionsprozess, ich hoffe, wir sagen jetzt nicht doppelt was, wenn es hier schon mal diskutiert wurde, schlimm fand, war, dass die Schulen sich auf den Weg gemacht haben mit einer Marke, das war in diesem Fall Apple, und dafür auch schon Supportstrukturen aufgebaut wurden.
Ja.
Und das alles muss von vorne beginnen. Und wir an unserer Schule zum Beispiel in Oberhausen, wir hatten die Tablets ja deutlich früher, als das in Mülheim war, weil das eben auch viel früher ausgeschrieben wurde. Da kann ich nur sagen, wenn die einmal ausgeliehen sind, da kommen ständig Anrufe, da werden die Schulen auch alleine gelassen. Da muss man Unterstützung anbieten. Das ist ein unsagbarer Personalaufwand, der da betrieben werden muss. Das können Lehrer und Lehrerinnen nicht noch zusätzlich on top leisten. Sie testen jetzt schon on top. Also machen vieles on top und das machen sie auch alles, kriegen sie auch alles hin. Aber irgendwann sind auch Grenzen und auch das technische Verständnis fehlt. Und von daher finden wir es nach wie vor sehr bedauerlich, dass da jetzt eine alternative Marke gewählt wurde. Ich möchte jetzt gar nicht in Frage stellen, ob die nicht auch ihre Funktionen erfüllt. Aber ich glaube, ja, das ist deutlich
aufwendiger. Das wird sich mit Sicherheit auch irgendwann einruckeln. Mhm. Und wenn man den Kindern das jetzt so vor die Nase setzt, die werden mit den Geräten auch irgendwann intuitiv arbeiten. Das ist ja jetzt kein Schrott. Das wäre auch wirklich nicht in Ordnung. Ja. Nur wenn Systeme schon funktionieren und alle Expertinnen und Experten sagen, nutzt bitte Apple, weil es ist etabliert und da können wir gut mit umgehen. Und dann aus welchen Gründen auch immer, die uns bis heute nicht klar sind, sich für etwas anderes zu entscheiden, das war für uns nicht nachvollziehbar.
Aber ja, der Oberbürgermeister hatte ja auch die Vorliebe, dass er die auch noch fast in den Rat hätte für die Stadtverordneten, auch noch von Apple den Umstieg auf Samsung-Tablets vorgenommen hätte. Also scheint da. Naja, man kann nur drüber spekulieren, aber.
Naja. Ja, das ist
grundsätzlich muss man sagen, es ist erstmal positiv, dass Kinder, die kein Gerät zu Hause zur Verfügung haben, dass da der Gesetzgeber dafür gesorgt hat, dass da Leihgeräte zur Verfügung gestellt werden.
Das ist wirklich
etwas, was schon wichtig ist und an dem Rest müssen wir arbeiten und wir aber beobachten das jedenfalls.
Die Umsetzung, die war
bleiben am Ball.
Die Umsetzung war nicht gut und also ich bin immer fern davon, immer nur zu jammern, weil dann kommt ganz schnell, ja, ihr Lehrer beklagt euch immer nur. Aber ich sehe es an meinem Kollegium, wir haben ein ganz engagiertes Kollegium, die arbeiten wirklich am Limit. Und wenn ich jetzt dann sehe, die Tablets, die wir bei uns an der Schule haben, auch in einer guten Anzahl, das muss man wirklich sagen, das muss man auch ausgeben. Also das ist ja nicht mal eben so, dass man sagt, hier hast du 200 Tablets, hier du, ihr kriegt mal eben schnell eins, sondern man muss die Eltern in die Schule bestellen, man muss das erklären, Nutzungsvertrag. Dann hapert es an der sprachlichen Umsetzung. Bei diesen Tablets waren eine 21 Seiten lange Erklärung war dabei.
Ja, das war die Kurzfassung.
Ja, und
die lange Erklärung, aber auch der Nutzungsvertrag geht ja über Seiten in einem Rechtsdeutsch, was für mich schon, ich sag mal, als relativ gebildeten Menschen, muss ich da schon genau lesen, dass Menschen mit Sprachproblemen, und die haben wir eben auch hier in Mülheim in der Elternklientel, die haben extreme Schwierigkeiten. Wir haben da zum Teil mit dem Google-Übersetzer dann gesessen und haben das versucht, den Eltern zu ermitteln, was sie da unterschreiben.
Wir haben jetzt einen Kollegen da mit beauftragt, der eben auch Kurdisch spricht. Und das ist Gold wert, weil es kommen eben viele Familien aus mit Migrationshintergrund. Mhm. Und der kann es dann auf Kurdisch, Türkisch dann erklären. Das ist ein riesengroßer Vorteil. Das ist eine unfassbare Arbeit.
Das
kommt dann eben noch oben drauf.
Aber das ist ja auch ein Bürokratismus mit verbunden. Ne?
Wahnsinnig.
Ja. Aber ich leite aus euren Erzählungen auch wieder ab, dass viele der Entwicklungen und viele Ideen einfach nur durch Eigeninitiative des Kollegiums entstehen. Das heißt, da fehlt dann einfach auch die Unterstützung, auch in dem Fall vom Land, Gabi, du sagst.
Das ist ja einfach so, dass das ist einfach das, womit Leute, die im Bildungsbereich tätig sind, seit Jahren ja leben, über die wir seit Jahren klagen. Diese Themen, ich war ja schon mal immer im Mal aktiv, da waren das auch schon Themen. Das Bildungssystem ist einfach unterfinanziert. Und gerade in Nordrhein-Westfalen hat jetzt der Bildungsmonitor ja nochmal gezeigt, sind wir Schlusslicht, eines der Schlusslichter, ich weiß nicht genau, Platz, in der Finanzierung der Bildung. Und das bemerkt man an allen Ecken und Kanten. Und natürlich, ich glaube, wer Lehrer wird oder Lehrerin wird, der macht das aus Leidenschaft, wenn ich so einen Beruf wähle. Und da ist eben ein unsagbares Engagement, was wirklich in die Freizeit geht. Wir haben jahrelang mit unseren privaten Rechnern quasi im illegalen Raum gearbeitet, weil eben die Datensicherheit nicht gegeben, der Datenschutz nicht gewährleistet werden konnte. Das sind eigentlich Zustände, die man in keiner anderen Profession kennt. Und das machen wir mit. Ich spreche jetzt mal Mathis und ich, ne, als Lehrer. Aber schön ist das nicht und es muss sich was tun und ich hoffe auch, dass da langsam ein Umdenken stattfindet.
Ich meine, man muss fairerweise dazu sagen, wir hatten ja nur auch schon sozialdemokratisch geführte Landesregierung. Und da muss man auch mal kritisch drauf gucken. Wir selber haben das auch manchmal nicht immer so gemacht, wie wir es uns aus schulischer Sicht gewünscht haben. Aber eins muss ich sagen, so schlecht
war es noch nie.
So schlecht, wie es im Moment läuft, habe ich es noch nie erlebt. Wirklich noch nie. Also Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie Schule im Moment durch das Ministerium erschwert wird. Ich sage immer, warum fragt unsere Bildungsministerin und ihr Staatssekretär nicht einmal jemanden, der in Schule arbeitet? Ja. Das frage ich mich. Ja. Weil das, was sie macht und Richter als Staatssekretär, das ist manchmal so abstrus, da sage ich, die können keinen gefragt haben, weil das kann keiner denen aus Schule gesagt haben. Das fängt mit Selbsttests an, das fängt mit diesem Chaos zwischen Wechsel, Präsenz, Unterricht, finden Prüfungen statt, finden Prüfungen nicht statt. Ja. Es ist ein Durcheinander bis zum geht nicht mehr. Und Schule muss sich jeden Tag neu erfinden. Und jeden Tag müssen wir im Grunde genommen das, was wir aus Düsseldorf sonntagsnachmittags oder sonntagsabends in Schulmails vorgesetzt bekommen, montags umsetzen.
Und ja, das ist ja auch noch so ein Aspekt insgesamt in der Corona-Situation, dass am Wochenende entschieden wird, natürlich, was am Montag passiert. Nicht nur in Schulen, sondern in allen Bereichen.
Die Mails kamen freitags nachmittags.
Die Klagen kamen auch hier von der doch schwarz-grün besetzten Stadtleitung, auch ansetzen.
Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Im Moment wird ja überlegt, dass in den Grundschulen von den Stäbchen-Nasentests
auf Lolli-Tests
umgestellt wird. Das ist ja grundsätzlich auch in Ordnung.
Aber auch wieder mit einem wahnsinnigen Bürokratie.
Habt ihr das mitgekriegt?
Ja, natürlich.
Also es gibt einen sogenannten
Kann man nicht beleisten.
Das heißt, die bis 9 Uhr müssen alle Klassen durchgelutscht sein. Das heißt also, Kinder lutschen an ihrem Lolli, die kommen alle in den Eimer. Um 9 Uhr kommt dann ein Unternehmen und fährt die Dinger in ein Labor.
Ja.
Dann kriegt man bis zum nächsten Tag 6 Uhr, kriegt der Schulleiter oder die Schulleiterin gesagt, hör mal, in der 3a gibt es einen positiven Fall.
Und dann werden alle nochmal getestet.
Dann müssen alle zu Hause bleiben aus der 3a. Das muss man also dann natürlich so kommunizieren, dass dann nicht die ganze Klasse wieder zur Schule kommt.
Bis dahin war das positiv getestete Kind aber auch im Unterricht.
Bis dahin war das positiv getestete Kind im Unterricht.
Seine Viren verstreut.
Und dann müssen die Eltern zur Schule kommen und einen weiteren Lolli abholen. Ich stelle mir das bei alleinerziehenden Eltern, die schwierig, drei Kinder zu Hause haben, besonders schwierig vor. Immer mit der Sorge, mein Kind ist positiv. Dann wird zu Hause wieder am Lolli gelutscht. Dann muss der Lolli wieder zur Schule gebracht werden. Vermeintlich auch von einem Elternteil, das auch an Corona erkrankt ist. Dann geht das wieder in ein Labor und man kriegt dann am nächsten Tag gesagt, welches Kind aus diesem Pool dann positiv ist.
Ja, super. Und je nachdem,
an welcher Schule... Das ist doch realitätsfern.
Fahren dann die Eltern noch mit dem ÖPNV zur Schule
und stecken
dann
drauf.
Und das ist wieder so ein Beweis, dass ich denke, Leute, fragt
doch mal. Es gibt Kinder, ne, gerade im Grundschulalter, die eben Angst vor diesen Stäbchen haben, aber ich denke auch, dass man das mit ein bisschen pädagogischem Geschick und wir haben also an unserer Schule auch Kinder gehabt, die sich am Anfang geweigert haben, kleinere Fünftklässler sich testen zu lassen. Wenn man das als Lehrer vormacht, wenn man da hilft, da hat die erste Testung noch eine ganze Unterrichtsstunde gedauert und inzwischen klappt das.
Es ruckelt am Anfang, aber inzwischen ist es handhabbar und alle wissen, wie es funktioniert. Und wir haben wir haben gesagt, Mensch, wir fragen einfach mal Organisationen wie Rote Kreuz, könnt ihr nicht zu uns in die Schule kommen und helfen? Ging nicht, weil es sind ja Selbsttests.
Das heißt, bei Selbsttests
darf jemand anders helfen, weil dann nicht abbrechen kann. Und
ich glaube, das ist auch nochmal aufgefallen, insgesamt unabhängig jetzt vom Bereich Bildung, dass Deutschland aus meiner Sicht, und ich denke, da stimmen mir auch viele zu, überbürokratisiert ist.
Ja.
Und da muss auch was passieren insgesamt, dass wir da mal rangehen und die Hürden etwas geringer machen, denn sonst kommen wir nicht weiter und haben Stillstand.
Gibt es denn in anderen Bundesländern Modelle, wie man also solche Tests sinnvoller durchführt oder in Nachbarländern?
Also die Tests, die wir zuerst bekommen haben, wir haben ja gesagt, Namen kann man nennen, war von der Firma Roche. Das war eigentlich ganz prima. Da war die Testflüssigkeit in einem kleinen, in so einer kleinen Schule. Da brauchte man nur den Deckel abziehen. Alles war vorportioniert. Es gab sehr stabile, gute Nasentupfer, mit denen konnte man dann den Abstrich machen, reintauchen, Kanüle drauf und tropfen. Ging wunderbar.
Genau.
Dann jetzt die große Lieferung, die jetzt laufen. Also die Tests laufen, das läuft gut. In großer Anzahl kommen die an die Schule. Ja, jetzt müssen die Kolleginnen und Kollegen die Tropfen selber da reinfüllen. Ja, und das ist wieder so ein Punkt, warum fragt man in der Schule nicht mal nach und sagt, sag mal, ist das praktikabel? Ja. Nein, es ist nicht praktikabel. Nee,
also ich muss im Klassensatz im Grunde immer 10 Tröpfchen abfüllen pro Schüler und oder die Fläschchen rumgeben, sodass jeder die mit den Händen anpackt, und, was auch wieder hygienemäßig
fragwürdig
ist. Genau.
Also dann sah ich gestern bei dem Freund meiner Tochter, der aus der Schule ein Modell mitbrachte. Das war so aufgebaut, dass man gar nichts mehr umfüllen musste. Der Nasentupfer kam, ich sag mal, abgeknickt da rein, man drehte zu und brauchte nur noch Spritzen. Top! Und da frage ich mich...
Ist das eine Mühlheimer Schule?
Ja, das ist ein Berufskolleg. Und da frage ich mich, super, warum kann man denn diese Tests nicht nehmen? Das klappt dann auch an der Grundschule prima.
Ja, natürlich. Gerade dann, an der Grundschule.
Vielleicht möchte dann man muss man da sagen, hat es dann vielleicht doch wieder am Geld gelegen? Hat man irgendwo was Billiges gekauft? Oder?
Vielleicht möchte man einfach darauf hinarbeiten, dass die Lehrer so geschult sind, dass sie auch hinterher die Impfung übernehmen können in den Schulen. Vielleicht ist das
aber dazu müssen sie erstmal selbst geimpft sein. Ich meine, die Grundschullehrer sind geimpft, aber bei den weiterführenden Schulen.
Jetzt könnte man
natürlich. Die hat man ja nicht in der Prioritätenliste vorgezogen. Ne? Die testen also, nehmen ihre Masken ab während der Testung. Und wenn sie es vormachen bei kleinen Kindern, alle anderen Kinder nehmen beim Testen ihre Masken ab. Und diese Berufsgruppe impft man nicht vorzeitig. Ich möchte diese Neiddebatte nicht lostreten hier. Ne? Das ist, wer darf als erstes. Aber es hat schon Geschmäckle. Finde ich, wenn man das von der Seite mal sieht, dass ich Kinder teste, aber selbst irgendwo nicht geschützt werde. Das ist auch eine Wertschätzung, mangelnde Wertschätzung
also wenn man jetzt
des
mal
Arbeitgebers.
Den großen Bogen spannt. Den großen Bogen spannt. Lehrer werden ja per se leider ungleich bezahlt. Kleine Schüler wenig Bezahlung, Schüler viel Bezahlung. Jetzt ist es ja umgekehrt. Die jüngeren Schülerinnen und Schüler unterrichten, dürfen jetzt zuerst geimpft werden und die Großen eben später irgendwann. Jetzt kann man sagen, na gut, das ist ausgleichende Gerechtigkeit, aber es ist doch Schwachsinn. Ja. Also erstmal gleich bezahlen, das ist die sozialdemokratische Grundeinstellung, aber auch gleich impfen. Also wo ist der Unterschied zwischen groß und klein? Ja. Kann man jetzt sagen, dass die kleinen Kinder ein bisschen anhänglicher sind als die großen Kinder? Aber ich denke jetzt an Systeme wie die Gesamtschulen. Wir haben auch Förderkinder.
Förderkinder,
Inklusionskinder, die gleichen, die an die Förderschule gehen. Warum werden Förderschullehrer geimpft, aber die Lehrerinnen und Lehrer, die mit Förderkindern an Gesamtschulen oder an Realschulen oder Hauptschulen unterrichten, werden nicht geimpft? Das ist doch
nachvollziehbar. Das ist keine rote Linie, keine klare Linie. Ja. Ne? Keine rote Linie auch nicht, aber die Linie ist nicht erkennbar. Ja.
Insofern, da ist noch Luft nach oben und da haben wir noch Arbeit vor uns.
Ja. Absolut.
Ja. Ja, es bleibt spannend. Ne? Ja.
Nehmen wir das jetzt als Schlusswort, weil ich wollte mich gerade reingerätschen bei dir, Mathis, weil ich sehe hier, wir sind ja bei 56 Minuten, das wäre definitiv unsere längste Folge. Gut, wir müssen die 17 Minuten allgemein
gewinnen.
Ja, Bildung ist nun mal auch ein wichtiges Thema, da kann man auch jetzt noch 2-3 Stunden
drüber sprechen. Ja, so ist es. Wir haben noch,
sind noch nicht durch.
Das können wir ja mal überlegen, ob wir vielleicht den zweiten Teil jetzt direkt ansetzen.
Ja, vielleicht nicht direkt, sondern wenn die Situation sich etwas verändert hat, wenn ihr besser in die Zukunft schaut und die Scherben dann praktisch da liegen habt und zusammenkehren.
Ja, denn ich denke, das ist nochmal wirklich auch wichtig, dass wir das begleiten, auch was passiert mit den Kindern, was passiert mit den Schülern nach Corona, das auch psychologisch, ne? wie verarbeiten die das? Wie gesagt, es wirkt erstmal so, dass sie das alles gut verkraften, aber ich glaube, da müssen wir wirklich sehr, sehr, sehr sensibel hinschauen und uns das ansehen, wie das tatsächlich aussieht und welche Lücken aufzuarbeiten sind. Also ein weites Betätigungsfeld für uns.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich.
Und auf ein neues.
Jetzt nehmt ihr mir mein Endwort.
Jetzt, ja, hier moderiert doch ab.
60 Minuten, ja, ist ja schon gut. Ich behalte jetzt so lange Stille, bis da 60 Minuten stehen. Und dann ist, nein, Quatsch. Jedenfalls, wir werden auf jeden Fall nochmal über das ganze Thema sprechen müssen. Mehrmals wahrscheinlich in den nächsten jetzt noch fast 4,5 Jahren Wartperiode. Wir werden auf jeden Fall das umsetzen, dass wir nochmal uns zusammensetzen, wenn alles hoffentlich bald, vielleicht in einem Jahr, vielleicht früher, sich ein bisschen beruhigt hat. Ich meine, anscheinend geht man ja momentan das Modell durch, die Kinder einfach zu durchseuchen, ohne Rücksicht darauf, wie die Langzeitfolgen sind, was eine Katastrophe wird, aber gut, das ist ein neues Fass. Gut, dann
nicht gut.
Ja, nicht gut, aber gut, jetzt Ende. Ne?
In Ordnung.
Auf jeden Fall gerne mal eine Meinung dazu, wie es ist, mal eine längere Folge zu haben. Auch hier gilt, wie im Rat, Enthaltung gleich Zustimmung. Also wenn wir nichts von unseren Hörerinnen und Hörern hören, dann machen wir weiter. Ansonsten, wir versuchen immer 30 Minuten Folgen, aber das Thema ist zu wichtig, als jetzt die Diskussion abzuwürgen. Ja, nochmal herzlichen Dank, Gabi. Herzlichen Dank, Mathis.
Sehr gerne.
Margarete, dir immer einen ganz großen Dank, dass du dir das hier antust.
Mach ich gerne. Wir haben ja so einen guten Moderator.
Plus auch vielen Dank an den Moderator.
Das ist eine echt gute Idee.
Ja, danke.
Ja, schönes Format, finde ich auch.
Ja, das Lob galt an mir, Sven Bortlisch.
Hoffentlich.
Bleibt ihr alle gesund. Verfolgt unsere Aktivitäten in den anderen Medien, Homepage etc. etc. Informiert euch über unsere Politik und alles Gute und hoffentlich gesund beim nächsten Mal in Folge 25. Bis dann.